Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Das Wort Heiliger Schrift für die Predigt heute steht beim Prediger Salomo im 7. Kapitel. Dies alles habe ich gesehen in den Tagen meines eitlen Lebens. Da ist ein Gerechter, der geht zugrunde in seiner Gerechtigkeit. Und da ist ein Gottloser, der lebt lange in seiner Bosheit. Sei nicht allzu gerecht und nicht allzu weise, damit du dich nicht zugrunde richtest. Sei nicht allzu gottlos und sei kein Tor, damit du nicht stirbst vor deiner Zeit. Es ist gut, wenn du dich an das eine hältst und auch jenes nicht aus der Hand lässt, denn wer Gott fürchtet, der entgeht dem allen. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, das ist so wahr, dass es ein bisschen wehtut, was der Prediger da eingangs beschreibt und zusammenfasst. Der Ehrliche ist oft genug der Dumme. Und der liebe Gott scheint sich rauszuhalten aus diesen Angelegenheiten, wenn wir nicht unterstellen wollen, er selbst wäre für das verantwortlich, was wir gelegentlich als Ungerechtigkeit wahrnehmen. Die Israeliten waren in ihrer Religiosität und in ihrem Glauben eine ganze Zeit unterwegs in der Feststellung und Erwartung, es gibt einen Zusammenhang zwischen dem, was wir tun, wie wir leben mit Gottes Wort und Gebot und wie es uns dann in Folge geht. Also mit anderen Worten, Kopfschmerzen am nächsten Morgen, selber schuld, wenn ich am Vorabend zu viel von der falschen Sorte Wein getrunken habe. Es hat alles seine Ursache und Wirkung. Aber im Lauf ihrer Geschichte mit ihrem Gott merken die Menschen, das stimmt ja gar nicht. Das ist nicht eindeutig so, dass unser Tun Auswirkungen hat darauf, wie es uns dann geht. Sondern es ist oft eben so, dass der sich wohl verhält, der sich nichts wahrnehmbar zu Schulden kommen lässt, der fragt nach Gottes Weisung und Gebot, der sein Leben ausrichtet und sich klar ist darüber, dass das Leben sich vorm Angesicht Gottes abspielt, der wird trotzdem krank oder verliert sein Eigentum oder verliert sonst Gestaltungsmöglichkeiten seines Lebens oder geht am Ende gar zugrunde. Der Gerechte stirbt auch. Und der liebe Gott scheint sich rauszuhalten. Das muss der Prediger feststellen. Und er deutet allenfalls an, wie er persönlich das findet. Das ist sprachlich ganz nüchterne Beschreibung, so habe ich es gesehen, so erlebe ich es, so deute ich das. Ganz klitzekleine Anmerkung im ersten Satz. Ich habe das gesehen in den Tagen meines eitlen Lebens. Und mit eitel übersetzt Luther im Buch des Predigers ein Wort, das davon redet, dass wir ungefähr so beständig sind wie der Rauch der Zigarre, die gestern geraucht wurde. Das heißt, da bleibt heute allenfalls noch eine Ahnung vom Aroma. Morgen ist das fast rückstandsfrei aus dem Zimmer rausgelüftet. Noch einmal die Gardinen waschen und es bleibt gar nichts. So sind wir, ein Hauch oder ein Rauch, nicht beständig, nicht so, dass etwas, was wir tun, Gewähr bieten könnte für Dauer. Und der Prediger nimmt das nicht nur bei sich selber wahr, sondern in der ganzen Welt, in der er lebt und unterwegs ist. Und deshalb redet er von dem, was er als eitel wahrnimmt in den Tagen seines Eitlen, seines Vergänglichen, seines vom Verlust bedrohten Lebens. Die Konsequenz aus der Beobachtung, die er getroffen hat, mag erstaunen. Übertreib's in keine Richtung, rät er dem Leser. Übertreibe es nicht, sei nicht allzu gerecht und sei nicht allzu gottlos. Bleib in der Mitte. Übertreib's nicht in der Frage nach Weisheit. Sei nicht allzu weise. Kann das ernst gemeint sein? Wie kann jemand zu sehr gerecht sein? Nun, da kommt es an auf den Gerechtigkeitsbegriff, mit dem wir arbeiten wollen. Da gibt es unterschiedliche Angebote in Philosophie und Lebenserfahrung, was wir als gerecht betrachten wollen. Man könnte sagen, gerecht ist, wenn gleiche Arbeit gleich bezahlt wird. Kommt die spannende Frage, was ist gleiche Arbeit? Gibt es ab einer gewissen differenzierten Art der Beschäftigung im Prinzip schon gar nicht mehr? Man könnte sagen, gerecht ist einfach, wenn jeder dasselbe kriegt. Wir erleben im Sonntagsevangelium wunderbar vorgeführt eine Szene, in der Menschen das als keineswegs gerecht empfinden können und Leute empört sind, wenn alle das Gleiche kriegen wie sie selber. Man sieht sie ja vor dem Hausherrn stehen und argumentieren und schimpfen und ihm vorhalten und sagen, wir haben des Tages Hitze und Last getragen. Wir haben gearbeitet, geschuftet von früh bis spät und jetzt sind wir gleichgestellt mit irgendwelchen Arbeitern der allerletzten Stunde. Wie kann das angehen? Ist das gerecht? Für meinen eigenen Gerechtigkeitsbegriff ist es so, dass die Sachen, die mir gut gelingen, besonders wichtig sind. Das, wo ich meine Stärken wahrnehme, das freut mich besonders und wo ich Schwächen von mir ahne, da stört's mich bei meinen Mitmenschen auch sehr. Wenn ich mich einlasse auf den Begriff einer Gerechtigkeit, die vor Gottes Augen Bestand haben soll, die also auch nach den Vorgängen im Herzen fragt, die sich für meine Motive interessiert bei dem, was ich tue, für meinen Einsatz, für die Mühe, die ich mit allem habe oder nicht habe, dann muss ich zugeben, faktisch kann ich nicht einmal ausreichend gerecht sein. Ich kann es drehen und wenden, wie ich es will. Vorm eigenen Urteil vielleicht schon. Das kann ich mir ermäßigen. Da gibt es dann im Umfeld immer 4 bis 5 Leute, die noch erheblich schlimmer unterwegs sind als ich. Und dann könnte man ja sich sehr leicht freisprechen und sagen, so im Durchschnitt meiner unmittelbaren Nachbarn im Viertel bin ich eigentlich ganz in Ordnung. Jedenfalls, soweit die Nachbarn sehen. Und ab und zu ist jemand so freundlich und kommentiert das. Wunderschöner Kommentar. Jemand wie ich, das ist allerdings schon 25 Jahre her, müsste doch der Traumschwiegersohn einer jeden Frau sein. Ich weiß nicht. Also, ich bin froh, dass die Mutter meiner Frau mich als Schwiegersohn akzeptiert hat. Das ist schon ein unverdientes Geschenk. Wir sind vom eigenen Urteil leicht dabei. Vom oberflächlichen Blick anderer vielleicht auch. Aber wenn es um die Tiefen meiner Existenz geht, dann kann ich nicht gerecht sein. Ich kann aber anderen unerfüllbare Forderungen aufstellen. Das kann ich ganz gut. Und kann in so einer Selbstgerechtigkeit unterwegs sein und mich selber zum Maßstab machen für andere. Dass mit der Gerechtigkeit bei uns Menschen nicht alles stimmen kann, das wussten schon die alten Römer. Cicero wird der Satz zugeschrieben, dass höchstes Recht zugleich höchstes Unrecht in sich birgt. Wenn ich es übertreibe, mit der Erfüllung bestimmter Auflagen und Vorschriften, dann wird das geradezu Rechtsfrieden störend. Dann wird das zerstörend fürs Leben miteinander. Das andere Extrem ist aber auf keinen Fall besser. Gottlosigkeit und Bosheit leben, als gäbe es nur diese Welt, als gäbe es nur diese Zeit, das kann es für den Prediger noch weniger sein. Also die Extreme meiden, damit sich Leben nicht schon vorzeitig beschädigt und verliert. Aber einen goldenen Mittelweg scheint es auch nicht so richtig zu geben. Darum bleibt der Prediger am Schluss unseres Abschnitts dabei festhalten, was er vorher entfaltet hat. Festhalten an dem, was er beobachtet und erkannt hat. Trotz aller Vergänglichkeit, trotz aller Vergeblichkeit des Lebens ist es besser, sich leiten zu lassen von der Frage nach Weisheit. Und das ist beim Prediger kein philosophisches Thema, sondern das ist die Frage, merke ich, dass mein Leben sich vorm Angesicht Gottes abspielt. Wenn das jetzt hier eine Synagoge wäre und keine christliche Kirche, dann stünde irgendwo sichtbar für alle Augen, denk dran, vor wem du stehst. Das ist nicht spezifisch fürs Judentum. Das unterscheidet die israelitische Religion nicht von unserer. Denk dran, vor wem du stehst. Mein Leben spielt sich ab vor den Augen Gottes. Gott sieht und durchschaut mich bis in die Tiefe meiner Existenz. Und wenn ich mir das klar mache, dann weiß ich auch, wo hilfreiche Spielregeln für mein Leben herkommen müssen. Nämlich von dem, der weiß, wie ich als Spielfigur am besten funktioniere. Von dem, der mich geschaffen hat. Der den Israeliten und mir Weisung gibt und Wort fürs Leben. Es ist gut, sich leiten zu lassen von dem, was Gott uns mitteilt über unser Dasein. Und es ist zugleich gut, gegenwärtig fröhlich zu bleiben in dem, was wir tun. Das scheint dem ersten Satz zuwiderzulaufen. Fröhlich an der Arbeit zu bleiben, bei dem, was auszurichten ist. Und das so gut und so recht zu machen, wie es mir eben gelingen will. Wenn ich dauernd nachmesse, dauernd überprüfe, wie das Werkstück wird, dann wird es nicht fertig. Dann komme ich nicht voran. Da kommt nichts raus dabei. Ich bin genötigt, in der Wirklichkeit meines Tuns Unvollkommenes zustande zu kriegen und abzuliefern. Und es kann ganz hilfreich sein, sich das gelegentlich vor Augen zu halten. Die letzten unerreichbaren Prozente auf die 100, die kosten unvergleichlich viel Mühe und da verliert sich das Tun und Schaffen. So fertig kriegen, wie wir es eben können, das könnte ein praktischer Weg sein. Und dann schließt der Prediger an, als wunderbaren Schlusssatz, wer Gott fürchtet, der entgeht dem allen. Das kann man auch übersetzen mit, wer Gott fürchtet, der kommt mit allem durch. Dem gelingt es. Der schafft es. Was soll das heißen? Ich glaube, es heißt, wenn die Haltung gegenüber Gott stimmt, dann findet sich der Rest. Alles Weitere kann sich finden. Und dass die Haltung gegenüber Gott stimmen soll, das beschreibt uns das erste Gebot. Gott allein, unser Gott, sonst niemand. Und wenn wir mit dem ersten Gebot leben, dann leben wir mit allen Geboten. Mit dem vollständigen Willen Gottes in unserem Herzen und in unserem Tun. Martin Luther macht eine Entdeckung bei der Auslegung der 10 Gebote in diese Richtung und merkt, dass die Gebote alle mit dem ersten zu tun haben. Und dann überlegt er, wie er das in die Gedächtnisse und ins Bewusstsein seiner Wittenberger Kinder kriegen soll. Und gibt nicht auf und sagt, das kannst du eh nicht erreichen, sondern er wendet 2 pädagogische Tricks an im kleinen Katechismus. Der eine ist ziemlich offensichtlich. Luther denkt sich eine Erklärung aus, reimt sich das theologisch zusammen fürs erste Gebot. Was ist das? Wir sollen Gott über alle Dinge fürchten, lieben und vertrauen. Ohne dass wir da jetzt in Einzelheiten einsteigen, wer kann mir sagen, wie die Erklärung zum 2. Gebot heißt? Bitte? Habe ich da ein großer Gott gehört? Ungefähr so. Die fängt genau so an. Das ist das, worauf es mir jetzt ankommen soll. Wir sollen Gott fürchten und lieben. Und dann geht es weiter, dass wir, und dann kommt das Spezifische fürs 2. Gebot. 3. Gebot. Was ist das? Wir sollen Gott fürchten und lieben. Und dann kommt das Feiertagsspezifische. Und das hält Luther durch bis zum 10. Die Spezifika der Gebote 2 bis 10, die lernt man und vergisst sie vielleicht im Lauf eines Lebens wieder ein wenig. Was nie wieder vergessen gehen soll, ist, dass alle Gebote zu tun haben mit dem ersten. Und deshalb noch ein 2. Trick, wenn man das nachliest in den 10 Geboten im Alten Testament, dann hat das 1. Gebot eine ganz erhebliche, umfängliche Breite. Das wird sehr entfaltet, was die Israeliten alles nicht tun sollen, als Abfall von dem einen Gott. Und das nimmt Luther auseinander und schiebt dazwischen die Gebote 2 bis 10. Und am Ende im Katechismus gibt es diesen Beschluss, was sagt nun Gott von diesen Geboten allen? Es steht in der Bibel im 1. Gebot. Mit anderen Worten, dass Gott unser Gott ist, und dass wir seine Menschen, sein Volk sind, das ist Grundlage und Rahmen für alles Tun in diesem Leben. Leben mit dem 1. Gebot heißt Leben mit dem vollständigen Willen Gottes in unseren Herzen und in unserem Tun. Wenn wir glauben, wenn wir das 1. Gebot erfüllen, dann sind wir als erneuerte, geheiligte Geschöpfe unterwegs. Wie können wir so umfassend gelingend leben? Ich muss leider sagen, ich kann das nicht. Und auch da bin ich dem Reformator dankbar, dass er das auch schon gemerkt hat. Es ist eben nicht so, dass die letzte einzige Last, die ich selber tragen muss, der Glaube ist, sondern gerade das kann ich auch nicht. Gerade, dass mein Leben so grundsätzlich bei meinem Gott verhaftet und aufbewahrt ist, das kriege ich nicht zustande. Nicht durch guten Vorsatz, nicht durch festen Beschluss bei mir selber, nicht durch persönliches, glaubwürdiges Bekenntnis. Die letzte Last, die ich selber tragen muss, ist nicht der Glaube, sondern den kriege ich geschenkt. Das tut Gott für mich durch seinen Heiligen Geist, dass ich zu ihm kommen und an ihn glauben kann. Das kriege ich geschenkt wie die Gotteskindschaft, nicht aus eigenem Zutun, sondern aus seiner freundlichen Zuwendung, allein aus Gnade, allein durch Christus, allein durch seinen verbindlichen, tröstlichen Zuspruch. Er sagt mir das. Und deshalb ist die Gottesfurcht die erste Gabe, die Gott uns gibt. Und darin alles Weitere, was wir brauchen in dieser Welt und was wir brauchen zum Leben in der ewigen Herrlichkeit unseres himmlischen Vaters. Er schließt uns den Himmel auf und nicht wieder zu. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.